Heute spreche ich mit Katharina Brunsendorf. Katharina ist Mitgründerin und Leiterin der Finanzheldinnen, einer Initiative der Comdirect Bank. In dieser Initiative geht es darum, Finanzinformationen für Frauen zugänglich zu machen und die Angst davor zu nehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir sprechen darüber, wie es zu der Gründung kam, welche Lifehacks es zu dem Thema Finanzen gibt und warum es so wichtig ist, dass Frauen genauso wie Männer frühzeitig die Finanzplanung angehen. Viel Freude bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei Miss Erfolg, dem Podcast von Miss Germany. Miss Germany ist die Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und deswegen sprechen wir in diesem Podcast mit Frauen aus verschiedenen Bereichen, die uns mit ihrer Geschichte, ihren Projekten und Ideen bewegen und begeistern, gelegentlich auch etwas verwundern, aber vor allem inspirieren und berühren. Wir wollen wissen, welche Erfolge, aber auch Misserfolge sie am meisten geprägt haben. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit der lieben Katharina, bei der ich selber schon einen Workshop miterleben durfte. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit mir sprichst, liebe Katharina.
Hallo Jill, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen und unser Gespräch heute.
Sehr schön, dann wollen wir jetzt auch keine Zeit verlieren und direkt mal ins Thema gehen. Bevor wir aber starten, stell dich doch gern einmal vor, wer bist du und was machst du überhaupt?
Ja, ich bin Katharina. Ich habe die Initiative Finanzheldinnen gegründet, mit der wir Frauen für das Thema Finanzen begeistern wollen und sie auf ihrem Weg in die finanzielle Zukunft begleiten. Das machen wir mit ganz vielen Wissensformaten, um halt eben ja Wissen zu vermitteln, damit man selber ist in der Lage, Finanzentscheidungen zu treffen. Und diese tolle Initiative, die darf ich leiten und kümmere mich da um ganz viele unterschiedliche Themen. Und das ist auch was, was ich liebe, so eine Breite von Social-Media-Content, Video, Podcast, wir haben ein Buch geschrieben, also es ist ganz breit und das ist sozusagen mein Alltag, dass kein Tag gleich ist.
Wow, hört sich erstmal super spannend an und auch ja total vielfältig, wie du schon gesagt hast. Erzähl uns doch kurz einmal so ein bisschen, was so dein beruflicher Background ist, damit man so ein bisschen versteht, aus welcher Richtung du kommst und wie es überhaupt zu dieser Initiative gekommen ist.
Ja, ich bin grundsätzlich, habe ich eine Ausbildung gemacht nach meinem Abitur zur Kauffrau für Marketingkommunikation, habe dann erstmal für im Kommunikationsbereich gearbeitet, habe dann eine Weiterbildung gemacht zur Kommunikationsreferentin, also habe da wirklich auch mein Schwerpunkt. Habe erst in einem inhabergeführten Familienunternehmen gearbeitet in Bremen. Auch da nochmal der kleine Lanzenbruch für kleinere Unternehmen, die vermeintlich nicht so coole Produkte haben und irgendwie andere Strukturen. Ich habe eine mega coole Zeit da gehabt. Ich habe sehr viel gelernt. Bin dann gewechselt zu Comdirect ins Kommunikationsteam, habe dort unterschiedlichste Kommunikationsformate von interner Kommunikation, externe Kommunikation, Vorstände begleitet bei Kommunikationsformaten. Das hat mir irre viel Spaß gemacht. Und Anfang 2018 haben wir die Initiative Finanzheldinnen gegründet. Das habe ich anfangs noch parallel zu meinen normalen Tätigkeiten gemacht. Und dann ist das Ganze aber so schnell irgendwie ja auf so viel positives Feedback gestoßen, dass ich seit 2019 mich ausschließlich um die vielfältigen Aufgaben in der Initiative kümmere.
Vielen Dank, liebe Katharina. Hört sich super, super spannend an. Meine Frage direkt, wie ist es denn dann genau zu der Gründung gekommen? Und vor allen Dingen, wie ist die Idee in deinem Kollegenkreis angekommen, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich schon gedacht hat, was soll denn sowas? Was machen wir denn überhaupt mit dieser Initiative?
Also mit der Tätigkeit in der Bank und vor allen Dingen ja im Kommunikationsteam, da sieht man auch einige Studien und man bekommt einfach mehr mit dem Thema Finanzen in Berührung. Und ich muss sagen, ich selber war schon immer eine ganz fleißige Sparerin, aber ich habe nicht investiert und ich habe dementsprechend vor diesem Hintergrund nichts für meine langfristige Altersvorsorge oder für mein langfristiges finanzielles Polster getan. Das Mindset hat sich bei mir verändert und man spricht ja auch unter Kolleginnen, unter Kollegen halt über das Thema und entdeckt dann ziemlich schnell, das ist ja alles gar nicht so ein Hexenwerk und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich habe die Studien angesprochen, sieht man dann wirklich die nackten Zahlen, die eben einfach zeigen, dass das Thema Altersvorsorge leider noch ein weibliches Thema ist. Also wir Frauen, wir bekommen einfach später weniger Rente, in Zahlen ausgedrückt. 2020 waren das in Westdeutschland, dafür habe ich die Zahlen jetzt nur gefunden, haben Frauen so circa 740 Euro bekommen brutto, das muss man auch nochmal dazu sagen, und Männer über 1.100. Also da haben wir einen Gap von 400 Euro.
Der Gender Pay Gap ist die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes ohne Sonderzahlung von Frauen und Männern. Laut des Statistischen Bundesamtes verdienten Frauen 2020 durchschnittlich 18% weniger die Stunde als Männer.
Wir leben im Jahr 2021 so, und deshalb ist es, haben wir untereinander gesagt, okay, auf der einen Seite ist es so, so wichtig, dass wir Frauen uns darum kümmern, und auf der anderen Seite ist es ja gar nicht so schwierig. Und man hat selber gemerkt, was für eine Begeisterung man für dieses Thema entwickelt hat, und haben gesagt, dieses Feuer, was wir so in uns entfachen können, das müssen wir doch schaffen, dass wir das auch anderen Frauen weitergeben, damit sie halt selber eben ihre Finanzen in die Hand nehmen. Und da haben wir uns mit unterschiedlichen Kolleginnen, Kollegen zusammengetan. Auch unser Vorstand war fleißig mit dabei, vor allen Dingen männlicher Vorstand oder zwei Personen. Und die haben gesagt, okay, cool, finden wir super. Und wir haben halt auch ganz schnell klar gemacht, wir wollen jetzt hier nicht irgendeine Kampagne auf die Beine stellen. Wir wollen wirklich langfristig was verändern. Wir wollen wirklich unterstützen und wollen deshalb eine Initiative draus machen. Und dann ist halt was Tolles passiert, was mich bis heute wirklich freut. Also wir haben sozusagen darum gepitcht, was Großes draus zu machen. Und es wurde der Freiraum auch gegeben, das Vertrauen natürlich da noch ganz getrieben vom Vorstand, der da bis heute auch hintersteht und uns mal machen lässt. Also ich bin ja Mitarbeiterin im Commerzbank-Konzern, und so Konzern, das klingt dann immer so ein bisschen so, so behäbig und groß und langweilig. Aber ich sage immer, die Finanzhelden, wir sind so wie so ein kleines Startup im Unternehmen, was halt in einem eigenen Kosmos den Freiraum bekommen hat, das Thema voranzutreiben. Und das haben wir dann wirklich auch gemacht und haben gesagt, so, wir fangen jetzt mal an, wir probieren aus, wir haben auch mal Fehler zugelassen. Und da kam natürlich so der ein oder andere Kollege, der dann gesagt hat, so, was machen die denn jetzt und warum brauchen wir das? Aber als wir auch gerade so vom Team her mit unterschiedlichen Kolleginnen aus dem Haus, die so ein bisschen auch als in Anführungszeichen Botschafterin fungiert haben, die dann mal in den eigenen Bereich erzählt haben, was ist denn die Not, was machen wir eigentlich, und dass wir vor allen Dingen alles irgendwie auch selber machen und dass wir uns alles selber überlegen, da kam es dann ganz gut an. Und also ich kann insgesamt sagen, wir haben sowieso mehr Unterstützer, also wenn man jetzt gerade über die männlichen Kollegen spricht, natürlich auch bei den Frauen, als die Zweifler. Und das konnte sich dann auch sozusagen jetzt gerade über die letzten Jahre hat sich das dann auch gelegt und ist ein tolles Thema einfach.
Wow, also sehr, sehr beeindruckend und auch bewegend, dass gerade auch der Vorstand da so wahnsinnig unterstützt hat und diese Initiative wirklich gepusht hat und auch Plattform gegeben hat, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man hört, okay, in einem großen Konzern wie der Commerzbank oder auch anderen Konzernen, dann Initiative für Frauen auch noch, sage ich mal, in dem Bereich ins Leben zu rufen. Da gehört, glaube ich, echt eine Menge auch Willensstärke zu und Durchhaltevermögen. Und an dieser Stelle auch die Frage an dich, weil du eben das so geschafft hast. Was würdest du jungen Frauen oder auch Männern empfehlen, wenn man eben genau so eine Initiative gerne ins Leben rufen würde, aber irgendwie noch nicht den Schritt wagt zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee und ich glaube, das braucht Plattform. Was hast du da für Tipps aus erster Hand sozusagen?
Also vor allen Dingen erstmal an die Idee glauben, Freiraum fordern und wenn man Freiraum bekommt, auch ausnutzen. Also nicht nur sozusagen fordern und dann irgendwie zurückstecken, sondern dann auch vorangehen, mutig sein, auch sich mal erlauben, einen Fehler zu machen. Und ganz wichtig, sich ein Netzwerk intern aufzubauen. Intern Supporterinnen und Supporter sich zu holen, von einer Idee erzählen und sagen, hey, was hältst du davon? Wie kannst du mich unterstützen? Und das habe ich auch bei Finanzen wirklich gemerkt, als wir aus unterschiedlichen Bereichen Menschen hatten, die ihr Wissen mit eingebracht haben, die wir auch gefragt haben, um ihre Meinung, die fangen dann an, auch sich viel mehr damit zu identifizieren und die können sozusagen dann gemeinsam mit abholen. Also es ist ein bisschen so eine kleine eigene Lobby dann bilden und dann wirklich eben gemeinsam vorangehen, weil in der Gruppe sind wir dann ja auch immer stärker als alleine, wenn man dann so ein Thema durchdrücken muss. Und auch wirklich fragen und nicht die Scheu haben und zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wen ich ansprechen soll, vielleicht dann mit der Führungskraft sprechen, aber auch wirklich mutig sein, gerade auch mal vor oberen Führungsebenen mit denen zu reden. Die sind häufig dankbar für gute Ideen und wirklich dann ins Gespräch gehen, sind am Ende ja auch nur Menschen. Das wären so wirklich meine Tipps.
Ja, sehr gut. Ich finde auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist das, was du gesagt hattest, die Supporter und SupporterInnen einfach im Unternehmen finden, weil ich glaube, solange man nicht allein ist und einfach jemanden hat, der einem so ein bisschen den Rücken stärkt, ist man einfach viel, viel sicherer. In der Gesellschaft aktuell ist es ja so, dass das Thema Finanzen auch immer mehr von Frauen gehört und bespielt wird. Wir haben auch gerade in unserer Miss Germany Journey einige TeilnehmerInnen, die sich genau für dieses Thema stark machen. Und da merkt man einfach auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig es ist, dass dieses Thema Plattform bekommt. Warum denkst du denn selber, sollten mehr Frauen sich dem Thema annehmen? Und warum glaubst du, ist es aktuell noch so, dass Frauen generell in dem Thema, warum ist das so, dieses Klischee-Denken? Wo kommt das her? Wie kannst du dir das erklären?
Ja, also warum es wichtig ist, dass wir uns drum kümmern, und jetzt mein Stuhl weggerutscht, das habe ich vorhin, ist ein Thema, wir bekommen einfach weniger Rente. Es ist halt wichtig, dass wir uns drum kümmern. Wir Frauen verdienen halt häufig weniger, wir arbeiten häufiger in Teilzeit aufgrund von Care-Arbeit, sei es Kindern oder auch Familie, wir erben weniger, also das ist wirklich... Da gibt's eben einiges zu tun. Ganz wichtig aber wirklich der Punkt, wir haben später weniger Rente zur Verfügung. Diese Rentenlücke, die müssen wir halt einfach wirklich füllen. Und dieses Klischee-Denken, warum werden Frauen ganz häufig nicht beim Thema Finanzen angesprochen oder fühlen sich angesprochen, genau das versuchen wir mit den Finanzhelden zu verändern, ist, dass Finanzen häufig noch so Zahlen, Daten, Fakten, Charts, Mathematik und das sind so alles Sachen, wo ich selber auch persönlich sage, das ist nicht meins. Deshalb versuche ich auch speziell zu vermitteln, Finanzen sind Lebensplanung. Es geht um deine Ziele, was du im Leben vorhast. Und für diese Dinge braucht man halt in der Regel Geld. Und was stelle ich mir vor? Ist es die eigene Immobilie? Ist es eine Familie? Ist es irgendwann mal einen anderen Job zu machen? Möchte ich irgendwie auswandern? Also jede von uns und jeder hat ja so andere Ziele und Dinge vor. Aber die Basis ist halt wirklich eben, dass ich natürlich eine finanzielle Planung habe für das Leben, wenn ich sozusagen noch im berufstätigen Alter bin, aber natürlich dann auch später danach. Und wenn man das einmal sozusagen so ein bisschen als Teil der Lebensplanung versteht, finde ich, ist es schon irgendwie deutlich attraktiver. Und wenn wir sozusagen okay, vom Bedürfnis aus denken, dann fühlen sich eben auch Frauen mehr angesprochen. Und ich freue mich total, dass es in letzter Zeit eben viel mehr Frauen auf das Thema aufmerksam werden, dass sie halt eben auch den Need erkennen, wo ich immer nur noch mal sage, Obacht an der Bordsteinkante, was mir noch ein Anliegen ist. Es wird sehr viel auch damit geworben, so ja, mach mal hier eine Aktie oder mach mal da irgendwie dies. Es geht darum, gerade für uns Frauen ganz klar, dass wir verstehen, wir brauchen ein langfristiges finanzielles Polster. Und da geht es nicht darum, mal irgendwie ein paar Aktien zu handeln. Damit ist nämlich nicht die Altersvorsorge gesichert. Es geht darum, dass gerade eben wir Frauen verstehen, wir müssen monatlich einen Sparplan anlegen, möglichst über einen langen Zeitraum, um wirklich eben uns dieses finanzielle Polster anzusparen, um dann halt eben später nämlich nicht diese Rentenlücke zu haben. Weil was macht diese Rentenlücke mit uns? Ich kann doch nicht mehr so einfach, also man kann sich mal überlegen, was kann ich von 740 Euro brutto so bezahlen? Wie viel bleibt danach der Miete eigentlich noch übrig? Da ist doch nicht mehr viel mit sozialem Leben. Also der Theaterbesuch, Kinobesuch, Kaffee sozusagen mit Freunden, der wird dann eher zurückgesteckt. Und man möchte ja die ganzen Dinge, wenn man noch mehr Zeit hat, natürlich ja auch genießen und sicherlich auch den einen oder anderen Traum verwirklichen. Und dieses Verständnis möchte ich immer auch nochmal wirklich mit reinbringen, weil ich sehe das natürlich auch und ich finde das super toll unter den Finalistinnen, die jetzt auch bei Miss Germany dabei sind, dass das Thema auch ankommt. Das sind Kandidatinnen dabei, die sagen, die setzen sich da auch schon lange für ein. Aber man sieht halt auch eben in der breiten Masse gibt es halt welche, die entdecken das Thema für sich, weil sie sagen, okay, es ist mal jetzt ein Thema. Und wir wollen wirklich aber eben das Verständnis schaffen, das ist nicht mal eben mit dem Kauf einer Aktie getan. Man muss wirklich langfristig dranbleiben.
Top Facts bis jetzt. Wenn du etwas Eigenes gründen möchtest, glaube unbedingt an deine Idee. Sei mutig und wie Katharina schon sagt, baut euch vor allem ein Netzwerk auf und sucht SupporterInnen. Sprecht über eure Idee und baut euch eine eigene Lobby auf. Außerdem ist die Basis für das Thema, die eigenen Finanzen unter Kontrolle zu haben, dass man die Finanzen als Teil der Lebensplanung ansieht und vor allen Dingen auch langfristig denkt, um dann im Rentenalter gut über die Runden kommen zu können. Ja, und genau diesen nachhaltigen Impact, finde ich, habt ihr in eurem Finanzplaner, den ich in einem Workshop, mit dem ich schon arbeiten durfte selber, wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es eben um Planung geht. Und Planung ist ja eigentlich was klischeemäßig Frauen sehr gut liegt. Deswegen sollte man, finde ich, da einfach auch nochmal motivieren, sich einfach zu trauen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Thema auseinandersetzen. Deiner Meinung nach, wann sollte man wirklich aktiv anfangen, sich mit seinen eigenen Finanzen und sich mit dieser Planung auseinanderzusetzen? Und hast du da Empfehlungen, wie man das Ganze angeht? Also wenn man jetzt wirklich so noch nie Kontakt mit diesem Thema hatte, wie fange ich am besten an?
Also bei der Frage, wann starte ich, ist eigentlich so früh wie möglich. Und wenn man dann jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht, gehe noch zur Schule, bin noch relativ jung oder ich bin jetzt gerade im Studium, man kann trotzdem anfangen, auch wenn noch nicht das Einkommen da ist. Weil ich kann halt anfangen, auch wirklich mir Wissen anzueignen und erste Schritte auch zu machen, um halt auch dann schon mal die Planung zu haben und die dann ja immer wieder stetig zu optimieren. Und welche Schritte kann ich konkret am Anfang machen? Ganz klar, ich weiß, es klingt immer irre langweilig, aber ich hole es immer wieder raus, weil ich es so wichtig und so toll finde, ist das Haushaltsbuch. Also sich wirklich mal für 3 Monate aufschreiben, wofür gebe ich denn Geld aus? Weil aus diesen Erkenntnissen kann ich später mir meine Budgettöpfe bauen. Und das ist egal, ob ich im Studium bin, ob ich irgendwie schon im Job bin, ob ich selbstständig bin, egal welche Lebenssituation ich habe. Ich brauche diese Töpfe, um halt zu sagen, das gebe ich für Miete aus, das für Lebensmittel, das ist mein Hobby. Und dann ganz wichtig, das ist meinen Topf sparen und investieren, dass ich wirklich mir auch eine Summe ausrechnen kann, wie viel will ich denn im Monat auch wirklich dafür ausgeben. Dann auch eben gucken, was für ein Risikotyp bin ich, womit fühle ich mich wohl. Ganz wichtig, welche Ziele habe ich, vor welchen unterschiedlichen Zeithorizonten Finanzwissen aneignen und dann wirklich Schritt für Schritt vorangehen. Aber dieses Thema Haushaltsbuch, Kassensturz auch mal zu machen, welche Versicherungen habe ich, welche Abos, also wirklich da auch mal durchgehen, aufräumen, das gehört so, finde ich, immer zum Haushaltsbuch dazu, dann Budgets aufstellen und dann kann man weitergehen. Und das wird halt häufig kommt so die Frage, oh, und welches Produkt soll ich denn jetzt kaufen? Also was für ein Fonds oder ETF oder Aktie? Und dann sage ich immer so, okay, was sind denn deine Ziele? Was sind deine Risikoneigungen? Wie viel Sparrate hast du denn eigentlich? Und da gibt's erstmal, finde ich, immer ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Und das ist eben angesprochen. Wir haben ja auch ein Buch rausgebracht, der Finanzplaner für Frauen, kann man überall erwerben. Und der ist dann halt, der hilft genau bei diesen Schritten. Da kann ich dann nämlich auf der einen Seite eigne ich mir das Wissen an, warum ist es so wichtig, dass ich tue. Und auf der nächsten Seite kann ich es dann wirklich direkt selber machen. Und da habe ich so auch meine Schritte zusammengetragen, wo ich gemerkt habe, die haben mir geholfen, habe mir dann nochmal so Expertenwissen zur Seite geholt, damit man das nochmal gut anreichern kann. Und dann haben wir wirklich, wo man sagen kann, okay, von den ersten Schritten bis dann wirklich eben die Depotzusammenstellung, meine Investitionszusammenstellung, haben wir da wirklich eben alles dann auch drin.
Du sagst es gerade, du hast dir auch noch ein bisschen Expertenwissen mit dazugeholt, weil das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil du kommst ja aus dem Marketing und aus dem Kommunikationsbereich und da fragt man sich natürlich, das ist natürlich jetzt gerade ein ganz anderes Thema, was du da bespielst und holst du dir generell immer Hilfe aus dem Team? Das ist natürlich wahrscheinlich auch das Tolle bei euch, dass ihr einfach dadurch, dass ihr in dem großen Konzern mit integriert seid, dass ihr die Profis ums Eck habt. Oder wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr vielleicht auch eine Mitarbeiterin, die sich genau, die das gelernt hat? Oder woher holt ihr eure Expertise?
Also wir versuchen bei Finanzhelden, wir geben ja keine konkreten Tipps, kauf diese Aktie oder nimm den Fonds oder wähl das Depot aus. Wir versuchen immer genau die Fragestellung an die Hand zu geben, die dich selber dabei begleiten, deine Lösung zu finden. Weil es gibt nämlich nicht die Lösung, es gibt nicht das Produkt, was sozusagen für alle richtig ist. Und den Ansatz finde ich persönlich halt auch falsch. Und deshalb ist es so, man muss dann verstehen, was sind die Fragen oder was sind sozusagen die Weggabelungen, die man nehmen muss, um dahin zu kommen. Und vom Team her sind wir so aufgestellt, wir sind ein ganz, ganz kleines Team, was alle Formate wirklich auch selber macht. Wir sind 3 Personen und es gibt eine Kollegin, die hat BWL studiert, Bankkauffrau gelernt, die das Fachwissen mitbringt. Wir haben natürlich auch eine Legal-Abteilung, wo wir auch sozusagen nochmal Dinge abklären können. Und da zapfen wir dann natürlich an. Wir arbeiten mit der Finanzjournalistin Jessica Schwarzer zusammen. Die hat auch mit mir gemeinsam das Buch geschrieben.
Jessica Schwarzer gehört zu den renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands und hat ihre Leidenschaft als Börsenexpertin, Speakerin und Moderatorin gefunden. Zu ihren erfolgreichsten Veröffentlichungen gehört, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann, 15 Ausreden, die nicht mehr zählen.
Also da holen wir uns schon nochmal was rein, aber dadurch, dass wir wirklich den Ansatz haben, wenn wir uns ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben, ist es dann nicht zu tief fachlich. Und ich finde, man zeigt damit ja auch so, hey, ich verstehe es oder wir verstehen es und geben es dann ja auch so dann entsprechend weiter, sodass man dann halt eben seinen eigenen Weg finden kann. Ich bin halt keine Finanzfachfrau, weil ich habe es nicht studiert. Aber wir kriegen es trotzdem gut hin.
Ich finde vor allen Dingen auch, Katharina, dass das genau macht es so sympathisch, weil Frauen, die gerade auch aus dem sehr kreativen Bereich kommen, die eben auch sehen, okay, das ist nicht so ein trockenes Thema, wie man vielleicht denkt. Und das finde ich halt besonders schön und auch sehr, sehr inspirierend. Dadurch, dass ihr ja auch ganz viele verschiedene Plattformen bespielt und auch Workshops gebt und einfach präsent seid, hast du ja auch schon ganz viel Austausch erlebt, ganz viel Feedback. Deiner Meinung nach, was würdest du sagen, warum geht man das Ganze manchmal falsch an? Also was sind so die klassischen Fehler, die man so bei einer Geldanlage oder generell auch bei dem Plan so, was macht man da falsch? Worauf sollte man wirklich achten?
Also das Größte, was falsch gemacht ist, wird, ist erstmal nichts zu tun, weil man irgendwie gar nicht weiß, okay, was soll ich denn jetzt machen? Das Nichtstun ist auch häufig so, da sind wir Frauen neigen ja dazu, dass wir immer so Expertinnen werden wollen. Wir lesen dann ein Buch, wir lesen noch ein Buch, wir lesen einen Blog, wir hören 5 Podcasts und dann wissen wir immer noch nicht, okay, was machen wir denn jetzt mit den ersten 25 Euro, die wir mal in den Sparplan investieren wollen? Und natürlich sollte man nichts tun, was man gar nicht versteht, aber wir müssen es jetzt auch nicht wie sozusagen in der Herzchirurgie komplett auseinanderlegen und wieder zusammensetzen. Da muss danach nicht wieder ein Herz funktionieren, sondern es geht darum, mal auch anzufangen, sei es mit einem Musterdepot oder auch wirklich mal mit 25 Euro im Monat in den Sparplan. Ich sage immer, also es liegen ein paar Teile in meinem Kleiderschrank, 25 Euro, die ich definitiv schlechter investiert habe in der Vergangenheit. Die hätte ich auch lieber ins Depot packen können. Also dieses Thema nichts tun, zu viel wissen wollen, nicht in die Gänge kommen. Weil wir haben auf Events, also als die Events ja noch in live waren, Frauen getroffen, die haben ein paar Monate oder ein Jahr später wieder getroffen. Und die sagten so, oh, ich weiß jetzt schon ganz viel, aber gekauft habe ich immer noch nichts. Also mal in die Gänge kommen und loslegen wirklich. Und dann auch so ein bisschen dieses Phänomen, was ich vorhin erzählt habe, der Glaube, also viele versuchen aktuell so ein bisschen dazu zu motivieren, irgendwie, wir haben halt wirklich gut laufende Börsen, der Markt entwickelt sich extrem gut. Es kommen viele, die sagen, oh, ich habe so und so viel Plus gemacht und so. Und dann denke ich mir für meine Strategie, die langfristig ist, weil ich spare in meinem Depot für meine Altersvorsorge, super cool, interessiert mich jetzt aber gar nicht, weil meine Strategie ist halt für die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall ausgelegt. Also wirklich dieses Verständnis zu haben, ich brauche es langfristig, weil wenn ich auf meinen Rentenbescheid heute gucke, dann sehe ich da eine Zahl. So, und die wird sich sicherlich auch nochmal verändern, tendenziell wahrscheinlich auch nach unten. Und dann überlege ich mir, wie weit komme ich mit dem Geld? Man kann dann natürlich nochmal richtige Plattformen bedienen, um das halt genauer auszurechnen. Dann kann ich mir überlegen, was brauche ich für Miete, was will ich eigentlich machen? Und dann sage ich, okay, da ist ein Gap, vor allen Dingen zu meinem aktuellen Einkommen. Und dafür möchte ich natürlich eben vorsorgen. Und das kann ich halt nicht machen, indem ich jetzt den tollsten Tipp auf der letzten Küchenparty irgendwie verfolge oder am liebsten natürlich noch mit einer Kryptowährung, die ich kaufe. Das sind alles, sage ich immer, so Kirschen auf der Torte. Die kann ich machen, wenn ich mir mal eine Grundanlage zusammengestellt habe, die dann halt eben für mein langfristiges finanzielles Polster sind. Wenn ich dann noch sage, ich nehme hier eine Einzelaktie, ich mache da was in Krypto, ich mache da dies und jenes. Es gibt ja wahnsinnig viele Anlageklassen, für die man sich begeistern kann. Dann kann das alles sein, aber das sollte gerade eben für uns Frauen, die halt eine Rentenlücke zu füllen haben, eben ja eher dann sozusagen der zweite Schritt sein.
Ja, ich finde, vielen Dank erstmal für diese Antwort. Ich finde auch ganz, ganz wichtige Tipps einfach, dass man langfristig denkt, gerade was das ganze Rententhema angeht. Und vor allen Dingen nicht so, man kann ja auch immer irgendwie entscheiden, wie risikobereit bin ich. Wie du schon vorhin gesagt hast, die 25 Euro, die ich dann vielleicht mal anders investiere, da kann man ja auch, wenn man sagt, oh nee, ich traue mich nicht und ich weiß nicht so genau, dann geht man halt in einen Bereich, der weniger risikostark ist, sage ich mal. Und ich glaube, da gibt es einfach so super viele Möglichkeiten. Da könnte man wahrscheinlich auch nochmal einen eigenen Podcast so aufnehmen, was genau jetzt eigentlich was ist und das aber vielleicht an anderer Stelle. Die Frage, die sich mir auf jeden Fall noch stellt, ist, dass Nachhaltigkeit ja auch in der Gesellschaft generell sowieso, ob es jetzt im Fashion-Bereich oder in der Ernährung, wie auch immer, immer mehr zum Thema wird, aber auch in der ganzen Finanzwelt und Geldanlage. Gibt es da etwas, was du empfehlen kannst, wenn man nach einer nachhaltigeren Variante sucht?
Im ersten Schritt, das empfehle ich auf jeden Fall immer, ist ganz wichtig, dass man mal für sich persönlich definiert, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für mich? was will ich denn eigentlich? Und sich dann eben entsprechend da auf in dieser Hinsicht die Produkte anguckt. Weil ich glaube, wenn wir beide uns schon über das Thema Nachhaltigkeit im Alltag unterhalten würden, hätten wir sicherlich schon unterschiedliche Ansichten. Mhm. Und dann auch vielleicht mit Stand heute akzeptieren, dass es vielleicht nicht die perfekte Anlage für deine Definition von Nachhaltigkeit gibt. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe bei einer Panel-Diskussion erlebt, dass eine junge Frau gesagt hat, oh, ich bin so glücklich, ich habe in Elektromobilität investiert und total cool. Und dann habe ich diese Investition gemacht und habe irgendwie ein paar Monate später festgestellt, weil ich nochmal tiefer recherchiert habe, wie umweltbelastend die Herstellung der Batterien ist, dass die Entsorgungsfrage und. Also ich sagte, oh, das ist ja ein riesiges Feld und die war total unglücklich. So, und das ist jetzt halt schon 3 Jahre auf jeden Fall her. Innerhalb dieser 3 Jahre alleine hat sich einiges getan schon in Wahnsinn. Dem Bereich. Also gerade eben was sozusagen da mit dem in der Automobilindustrie. Aber wozu sie beigetragen hat. Und ich finde, das ist halt so, dieses Mindset kann man sich mitnehmen. Wenn ich einen Schritt mache in eine Anlagerichtung, die aus meiner Sicht nachhaltiger ist und immer mehr VerbraucherInnen das auch nachfragen, dann werden die Unternehmen ja das auch sehen. Also wir machen dann nutzen sozusagen unseren Verbraucherdruck aus und werden da sozusagen nachbessern. Sie werden das weiterentwickeln. Sie haben sozusagen auch sicherlich das Geld der Investoren genutzt, um die Technologie weiterzuentwickeln, um das Unternehmen profitabler zu machen. Auch diese Denke mit reinbringen, dass man halt sagt, okay, es ist vielleicht nicht heute die 100%, aber ich kann dazu, es sind vielleicht nur die 70%, aber ich kann dazu beitragen, dass es in 2-3 Jahren die 80% ist. Und wenn es sich nicht weiterentwickelt in 5 Jahren, dann kann ich ja mein Geld auch mal umschichten, aber ich kann sozusagen in den Sektor reingehen und damit beginnen. Und diese Denke, die möchte ich gerne einigen mitgeben, wenn sie das Thema angehen. Und wenn man halt schon in dem Bereich so ein bisschen ist, es gibt zum Beispiel das FNG-Siegel oder das Eco-Reporter-Siegel. Das sind so Dinge, die beleuchten dann halt eben nachhaltige Anlageprodukte oder beziehungsweise Anlageprodukte auf Nachhaltigkeitspunkte und bewerten das dann auch. Da kann man sich dann auch zum Beispiel auf den Foren informieren.
Weitere Top-Facts. Es ist also nicht zu früh, sich mit seinen Rücklagen auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit seinen Finanzen. Startet also so früh wie möglich. Eine Empfehlung von Katharina ist es auf jeden Fall, sein eigenes Haushaltsgeld mittels Budgettöpfen zu überwachen, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, wofür das eigene Geld eigentlich genutzt wird. Der größte Fehler, der aktuell bei den Geldanlagen gemacht wird, ist, dass man unbedingt ein Experte sein will, aber sich dann schlau liest und trotzdem nicht handelt. Deswegen ihre ganz klare Empfehlung ist es, einfach mal loslegen. Und wenn es mit 25 Euro im Monat sind, es lohnt sich zu starten. Eine konkrete Empfehlung für ein Produkt gibt es von Katharina nicht, denn wirklich jedes Produkt ist ja individuell und lässt sich an den einzelnen VerbraucherInnen anpassen. Sehr spannender Hinweis mit den Siegeln, dass es das auch schon in dem Bereich gibt. Ich finde immer, wenn man vorm Regal steht und nach dem Bio-Siegel sucht, ist man so völlig lost. Deswegen ist es super, dass du auch schon mal so ein bisschen spezieller gesagt hast, auf was man da achten sollte. Stichwort Frauenquote. Hast du denn das Gefühl, dass sich in der noch männerdominierten Finanzwelt langsam was ändert? Und wie kannst du so aus deinem Kollegenkreis berichten?
Also ich finde grundsätzlich, ich habe ja im Commerzbank-Konzern bei der Comdirect angefangen und auch schon da ist es nicht so das Thema gewesen, dass man da die typischen Bankerinnen und Banker, wie man bis vor einigen Jahren noch das Bild hatte, so Kostümchen, Anzug vor sich hatte, sondern wirklich so eine sehr moderne Kultur. Und ich habe es auch nicht so wahrgenommen, dass wir halt da wirklich riesengroße Herausforderungen haben mit sozusagen der Verteilung Mann-Frau. Ja, in den oberen Führungspositionen war es noch anders, aber wir hatten jetzt auch sogar ganz zum Schluss eine CEO, also einen weiblichen Vorstand. Der Aufsichtsrat war aufgeteilt. Also das ist auf der Agenda. Wenn ich jetzt in den Konzern reingucke, da wurde sich auch ein Ziel gesetzt, höhere Frauenquoten auch wirklich zu setzen. Also man merkt, da ist mehr in Bewegung. Aber das ist jetzt so, ich finde dieses Quotenthema, ich finde das gut, dass man darüber diskutiert, wie besetzen wir sozusagen auch die Position. Und man merkt, es bewegt sich was. Ich nehme aber wahr in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung, dass es immer so ein bisschen immer natürlicher wird, dass es häufig gar nicht mehr die Frage danach ist, sondern dass es dann halt eben in der Umsetzung automatisch erfolgt. Und wenn ich jetzt die Branche an sich angucke, dann sehen wir ja durch Finanzbloggerin und eben wirklich die weiblichen Angebote, dass halt eben so ein bisschen dieser Mythos Finanzen, alles nur Männerbusiness ja auch so ein bisschen genommen wird. Und vielleicht interessiert sich dadurch ja auch die ein oder andere eher mal im Finanzbereich zu arbeiten. Also ich arbeite ja auch im Finanzbereich, weil ich es halt irgendwie ursprünglich gut fand, für Produkte zu kommunizieren, die halt ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Habe mir dadurch viel Wissen angeeignet. Vorher habe ich in der Dentalbranche gearbeitet, also alles, was mit Zahnärzten, Zahntechniker zu tun hat, Produkte. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy und irgendwie erschließend, aber auch mega spannend gewesen. Und deshalb so der Aufruf, irgendwie mal so zu gucken, generell, was ist denn spannend, was sind denn so spannende Themen, und einfach mal reinschnuppern.
Ich finde auch, also man sieht dir auf jeden Fall auch an, dass du da total strahlst und total zufrieden bist. Und ich finde auch, es gibt so wahnsinnig viele Branchen, und das versuchen wir ja eben auch jetzt hier mit unserem Podcast auch so zu zeigen, dass es einfach total viele Branchen gibt, in denen Frauen genauso Fuß fassen können wie Männer. Und mein Wunsch und unser Wunsch aller ist es ja auch, dass man einfach gar nicht mehr drüber spricht, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, da sind wir einfach auf einem wahnsinnig guten Weg. Was können wir denn deiner Meinung nach noch tun, um das Thema Finanzen halt einfach auch positiver so in den Kopf zu kriegen und nicht so als Last und so, als auch muss ich mich da jetzt drum kümmern? Wie meinst du, mit was für Mindset-Tipp vielleicht kann man an die Sache herangehen?
Ja, dass Finanzen auch Freiheit bedeuten, das finde ich ist eigentlich immer, ist erstmal so ein großer Satz, da kann man sich nicht viel drunter vorstellen, aber die Freiheit zu haben, wenn ich ein finanzielles Polster habe, auf das ich auch kurzfristig zurückgreifen kann, zu gehen, aus der Beziehung zu gehen, die mir nicht gut tut, und da sozusagen mir die Freiheit zu nehmen, aus dem Job zu gehen, den ich nicht mehr gut finde, die Freiheit, etwas Neues zu beginnen, also vielleicht irgendwo andere Lebensumstände, also wirklich mir das Umfeld zu schaffen, wie ich möchte. Natürlich gehört zu all diesen Schritten mental natürlich noch wahnsinnig viel anderes dazu, da gehört dann auch ganz viel innerer Schweinehund dazu, aber es ist nicht die Frage, gerade eben dieses Beispiel Beziehung, gehe ich aus einer Beziehung oder bleibe ich in einer Beziehung, weil ich es mir nicht leisten kann, alleine in einer Wohnung zu leben oder halt was auch immer da sozusagen mitspielt. Ich kann mir eine Freiheit schaffen in unterschiedlichsten Feldern und Punkten, und das finde ich halt eben ganz wichtig. Ist auch toll fürs eigene Selbstbewusstsein, weil den Punkt kann man dann immer schon mal von der Liste streichen.
Ja, das finde ich, kann man absolut, das kann ich selbst total unterstreichen. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich konnte das und das diesen Monat zur Seite legen und das habe ich für mich später getan. Und ich finde, das ist dann immer noch sowas, was einen auch wahnsinnig motiviert. Katharina, ja, vielen Dank erstmal
ganz kurz.
Ja. Sehr gerne.
Vielleicht kann ich da ganz kurz nochmal ergänzen, auch gerade weil ich eben so ein bisschen auf das Thema Beziehung eingegangen bin. Und häufig ist so ein bisschen so ein Blockierer auch, wenn ich das jetzt für mich mache und irgendwie, wir sind ja gemeinsam in der Beziehung, oder auch dieses Thema Finanzen für sich und eben auch zusammen Regeln zu schaffen in einer Beziehung. Nochmal die Motivation und die Denkweise auch mitzubringen, dass wenn das Ganze hält, was natürlich immer wünschenswert ist, Scheidungsraten sagen ja leider was anderes, aber wenn das Ganze hält, dass wir von dem ausgehen, dass wir sagen, wir haben ja später beide was davon, wir können beide davon profitieren, dass eben ich finanziell gut aufgestellt bin, mein Partner, meine Partnerin ebenso, und dann können wir es ja immer noch weiterhin genauso zusammentun. Ist es aber nicht so, dann wird ja mein Gegenüber heute, wo wir glücklich sind, kein anderes Interesse haben als das, wenn wir mal auseinander sind und vielleicht dann auch Kinder haben, dass ich dann für den Zeitpunkt finanziell gut dastehe. Wenn das nicht so ist, muss ich mir vielleicht auch ein paar andere Fragen noch stellen. Das wollte ich noch einmal kurz ergänzen.
Nee, absolut, hast du total recht. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Tipp und auch ein Fakt, was man einfach im Hinterkopf haben sollte. Gerade wenn man, ich glaube, es gibt oft diesen Fehler, dass man denkt, okay, ich bin jetzt abgesichert, so mein Partner, meine Partnerin, die ist super aufgestellt. Aber man muss einfach auch selber dann an sich denken, an seinen Weg, an seine Rente und an seinen weiteren Lebensplan, würde ich sagen. Katharina, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in das Ganze, ja, in den Kosmos der Finanzheldinnen. Wahnsinnig inspirierend, finde ich. An dieser Stelle würde ich gerne noch unsere letzten beiden Fragen an dich stellen. Und zwar, was war denn dein größter Misserfolg, den du so erlebt hast?
Ja, das ist eine Frage, die ist mir netterweise vorab gestellt. Und ich habe viel, viel drüber nachgedacht, was ich denn jetzt mitbringe. Und mir ist aufgefallen, dass es dass ich irgendwie ein Mindset entwickelt habe und das auch schon wirklich ziemlich lange habe, weil ich auch immer tolle Führungskräfte hatte, die das mit gefördert haben, die, wenn Fehler passiert sind, nicht irgendwie groß, ich sag jetzt mal, geschimpft haben oder man irgendwie was Großes zu befürchten hatte, aber einen dabei zu unterstützt haben, das glatt zu bügeln. Und deshalb habe ich häufig schnell, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dass ich sofort irgendwie sage, okay, Weg ABC, was wollen wir machen, wo wollen wir lang gehen? Und das auch selber versuchen, mit meinem Team halt so zu leben, weil Fehler können halt passieren. Natürlich darf es nicht zu groß sein, das wäre natürlich schwierig, aber gerade so diese Themen. Und deshalb habe ich so überlegt und habe gesagt, okay, was war mein größter Misserfolg? Ich habe nichts abgestempelt unter wirklich Misserfolg. Es gibt vielleicht Dinge, die ich mal bereut habe oder wo ich überlegt habe, Mensch, hätte ich vielleicht mal machen können. Aber eigentlich komme ich dann auch zum Schluss, wenn ich es gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht nicht hier, wo ich heute bin und hätte so viel Spaß an dem, was ich tue. Also ich kann dir leider kein konkretes Event nennen.
Das ist absolut in Ordnung. Und was ich da noch kurz ergänzen möchte, ich finde auch bei uns im Unternehmen zum Beispiel, die Fehlerkultur lautet auch, man darf Fehler machen, aber sie dürfen nicht zu häufig passieren. Und eben genau dieses Learning daraus ist einfach das Wichtige, weil ich finde auch, Fehler gehören absolut dazu, sind noch viel zu sehr negativ behaftet. Und ich glaube, man muss da einfach drüber stehen, drüber sprechen und dann findet man eben auch genau dann den Erfolg meist danach. In diesem Sinne auch, was ist denn dein größter Erfolg?
Ja, ich glaube, mein größter Erfolg ist so ein bisschen eine Überraschung, weil ich hätte nie gedacht, dass ich das mal machen werde. Also erstmal natürlich die Initiative Finanzheldin an sich, dass ich mir einen Job auch so ein bisschen bauen konnte, wie er mir Spaß macht. Das erlebe ich oder ist für mich ein wahnsinnig großes Privileg. Aber in dem Sinne habe ich auch die Idee an den Tag gebracht, das Buch zu schreiben, also unser Finanzheldinnenbuch. Und dieser Moment, also diese ganze Entstehungsgeschichte von Idee und Konzipierung und dann das Design abstimmen und Verlag, also das war wirklich, das ist ein Prozess von 9, knapp 10 Monaten, also wirklich wie so eine Schwangerschaft, kann man sagen. Und das ist dann sozusagen, als ich das erste in den Händen gehalten habe, meine Co-Herausgeberin Jessica sagte dann auch so, oh, du wirst weinen. Und ich habe gedacht, so, ich weiß ja, wie es aussieht, ich weiß ja, wie es ist. Und klar, ist viel Schweiß und Arbeit reingeflossen. Und man hat auf jeder Seite 3-mal geguckt und nochmal geguckt, machen wir vom Design was anders. Also das war mir auch super wichtig. Und was soll ich sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich konnte mich 2 Stunden lang nicht mehr beruhigen. Und das ist schon einfach irgendwie ein wahnsinnig tolles Gefühl gewesen. Und umso schöner, dass es halt auch so gut angekommen ist. Wir waren jetzt irgendwie 10 Monate auf der Manager-Magazin-Bestsellerliste. Und das ist immer was, wenn ich das noch so mal aus einer Vogelperspektive betrachte, dann kann ich das immer manchmal gar nicht so glauben und denke jetzt, okay, ja cool, das hast wirklich du gemacht. Deshalb ist es schon irgendwie so. Und es ist halt so ein Erfolg. Also meine Eltern haben es jetzt auch mal verstanden, was ich mache, weil ich ihnen dieses Buch geben konnte und sagen, guck mal, so sonst vorher mit den vielen Dingen konnten sie nicht so viel anfangen. Und das ist halt schon irgendwie schön und das macht mich halt auch sehr stolz.
Ja, das kann ich absolut verstehen und ich glaube, da kannst du auch wirklich sehr, sehr stolz drauf sein und einfach auch ein Produkt so auf den Markt gebracht zu haben, was einfach was bewegt, was total viel Output haben kann und einfach ein total, wahnsinniger Step dann ja auch für euch war als Finanzheldinnen. An dieser Stelle, liebe Katharina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Einblick. Ich selber bin wieder mit dem Thema Finanzen endlich wieder ein bisschen in Kontakt gekommen, bin motiviert, das irgendwie anzugehen und deswegen danke ich dir sehr, dass du heute so mit uns gesprochen hast.
Dir auch vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und nochmal mein Appell an alle, das Thema Finanzen ist nicht trocken, es ist nicht langweilig, geht es an, es kann total viel Spaß machen und es gibt ganz viele tolle Kanäle da draußen, wo man sich informieren kann, da ist ganz sicher auch für dich was mit dabei.
Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.